Okay. Ja, den Titel habt ihr jetzt schon gehört oder vielleicht schon in der E-Mail gelesen, die jede Woche rausgeht. Sei bereit für Christus. Und ja, jetzt ist ja heute Weihnachten, Heiligabend. Ich muss zugeben, ich bin der Letzte, der so die christlichen Feste feiert. Also wenn ich nicht zu Weihnachten eingeladen werde von meiner Familie oder irgendjemandem, dann feiere ich gar nicht. Von daher interessant, dass es mich heute getroffen hat, die Predigt zu machen. Aber ich bin eh froh, weil gefühlt ist meine letzte Predigt in all dem, was dieses Jahr schon passiert ist, ein Jahr her. Also bin ich wirklich dankbar, wieder hier zu sein und etwas, was auf meinem Herzen liegt, zu teilen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, es ist Weihnachten. Ich werde ein bisschen was oder meine Gedanken weitergeben, so zur Weihnachtsgeschichte. Und ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich mich gar nicht so mit der Weihnachtsgeschichte, wie sie so in der Kultur in unserer vorkommt, beschäftigt. Also ich werde mich ans Wort halten und auch in meiner Vorbereitungszeit habe ich gemerkt, ja, diese Weihnachtsgeschichte, dieses große Fest, was wir eigentlich machen. Ich weiß gar nicht, was soll man dazu sagen? Es war mir klar, ich predige jetzt was zu Weihnachten, ich sage was zur Geburt Jesu, aber wie kann ich das eigentlich relevant machen für uns heute? Eigentlich ist so die Geburt irgendwie so eines der Themen der Bibel, wo ich mir schwer tue, das auf heute anzuwenden. Aber dann bin ich intensiv ins Gebet gegangen letzte Woche noch, bevor ich den Titel bekannt gegeben habe dann. Dann hat Gott wirklich was mir offenbart, mir gezeigt, mir etwas aufs Herz gelegt aus diesem Ereignis, ja, aus diesem historischen Ereignis, was auch wir heute mitnehmen können, was für alle Zeiten, denke ich, relevant ist. Und was mir so aufgegangen ist, als ich mich mit eben Weihnachten, dieser Geburt von Jesus beschäftigt habe, wir behandeln das oft so eigentlich wie den Tod von einem Menschen. Es ist die Geburt eines Menschen, aber oft nehmen wir das so, wie wenn wir an einer Beerdigung stehen und wir sagen so, ja, dieser Jesus, der hat so ein gutes Leben geführt und lass uns jetzt zu Weihnachten ihn ehren, indem wir auch so ein gutes Leben führen. Lass uns sein Leben, was er gelebt hat, so weiterführen. So wie auf einer Beerdigung klingt das so, wenn wir über Weihnachten nachdenken. Wir fangen an, gut Dinge zu tun. Ist ja alles schön und gut, aber ich denke, dass es nicht dieses zu schauen auf Jesus und dann ihn nachzuahmen zu Weihnachten oder besonders das anzunehmen, quasi dieses ethische Leben von Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, zu Weihnachten diese Gemeinschaft zu haben, diesen Frieden in der Familie, das ist nicht das, bin ich überzeugt, worum es bei Weihnachten eigentlich geht, worum es bei der Geburt Jesu geht, die wir heute feiern. Und da komme ich eigentlich schon zu meiner ersten Überschrift, die ich auf meinem Zettel habe. Worum geht es eigentlich? Und wir haben, denke ich, zwei Bilder von Weihnachten und eines, was christlich ist und eines, wo sich alle Menschen anschließen. Das erste Bild, das ist eben die Geburt eines Kindes. Das ist das, wo alle Menschen mitfeiern, wo alle sich anschließen können. Das finden die Moslems auch super. Da kommt der größte Prophet aller Zeiten. Den feiern sie auch, die Geburt. Da können auch die Feministen sagen, ja, mal was anderes. Eine Geschichte quasi, wo die Geburt in den Mittelpunkt gerückt wird und nicht die starken Männer. Das finden wir auch alle super. Also, wenn wir bloß bei der Geburt eines Kindes stehen bleiben bei Weihnachten, dann bleiben wir dort stehen, wo die Welt stehen bleibt. Und von daher bin ich auch kein großer Fan von Weihnachten, wenn wir dann immer so Babykrippe und die ganzen mythologischen Dinge, die dann noch hinzugedichtet wurden, in den Mittelpunkt rücken. Sondern was uns, denke ich, die Bibel sagen will mit Weihnachten, ist nicht die Geburt eines Kindes, sondern wirklich die Ankunft des Messias. Also nicht dieser medizinische Fakt, dass da jetzt ein Kind auf die Welt gekommen ist, sondern die geistliche Realität, dass Gott Mensch geworden ist. Und nicht, dass es irgendein Kind ist, was jetzt als Prophet verehrt wird oder als ein Vorbild ethischer Werte, sondern der Messias, der Retter der Welt, dieser Christus. Das ist die biblische, die christliche Sicht, die wir vertreten sollen und die wir auch, ich denke, bei Weihnachten, wenn wir es feiern, wir sollten es ja, sage ich mal, jeden Tag feiern, in den Mittelpunkt stellen sollen. Also die Ankunft des Messias. Das ist, denke ich, viel größer, als wenn wir nur von einem Geburtstag reden. Sondern es ist eine ewige Realität, die wir dann in den Mittelpunkt stellen. Und ich denke, das hat dann auch Folgen, je nachdem, welches Bild wir vor Augen haben, wie wir mit Weihnachten umgehen. Weil wenn wir von einem Geburtstag reden, das ist was Zeitliches, das ist etwas, was vergangen ist. Und das ist ja auch Fakt, dass es passiert ist. Aber dann benehmen wir uns anders. Wenn wir einen Geburtstag in den Mittelpunkt stellen, dann feiern wir, dann laden wir unsere Familien ein, wir machen uns ein Fest, wir machen uns selber ein schönes Essen, so im Sinne von, es ist was Schönes passiert. Aber wir vergessen eigentlich die Person, um die es geht. Wir feiern ein Event, wir erinnern uns an etwas zurück, was schon passiert ist, anstatt diese Realität vor Augen zu haben, was das jetzt eigentlich für uns bedeutet. Ich denke, da ist das, was relevant ist an der Weihnachtsgeschichte, eben nicht das Vergangene, sondern das, was es jetzt bedeutet. Wenn der Messias, wenn Christus einmal gekommen ist und alles erfüllt hat, was so in prophetischen Worten drinnen steht, dann wissen wir jetzt auch, dass er wiederkommt, wie es das Wort sagt, und dass er all das, was wir im Neuen Testament auch dazu noch hören, erfüllen wird bei seinem zweiten Kommen. Und ich denke, das ist das, worauf wir uns ausrichten müssen, diese Realität, die Gegenwart und das, was kommt, dass er wiederkommt. Darauf sollten wir schauen bei Weihnachten. Ich will jetzt nicht bloß mal bei meiner Einleitung stehen bleiben, sondern auch ein bisschen die Geschichten anschauen. Es ist ja nicht bloß eine Geschichte, es wird ja oft vermischt. Ich bin der Meinung, dass beide Geschichten sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich betrachtet werden müssen und es wenig Sinn macht, sie zu vermischen. Und dann möchte ich zuerst ein bisschen was zu Matthäus mir anschauen. Also ich verwende die Elberfelder Übersetzung. So, also für die es nicht wissen, steht natürlich am Anfang, wenn die Evangelien über Christus, sein Leben, seinen Dienst und schlussendlich seinen Tod handeln, dann sind am Anfang natürlich die Lebensgeschichte, wie alles begonnen hat, die Kindheit, die Geburt. Also Matthäus Kapitel 1. Ja, und wir sehen, also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal selber in der Bibel angeschaut habt. Ich gehe mal davon aus, aber wir wissen ja, das sind sehr unterschiedliche Geschichten, Matthäus. Man sagt, dass es ursprünglich in Hebräisch geschrieben wurde und jetzt die griechische Fassung von dem Buch noch übrig ist. Aber er hat für Juden geschrieben und sein Ziel war es, lesen wir ganz am Anfang, das Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams zu schreiben. Also ihm geht es darum, Matthäus hier ganz theologische Fakten darzustellen. Und wenn wir uns die Geschichte so anschauen, dann verweist er immer auf Bibelstellen. Er verweist darauf, warum die Dinge passiert sind, wie sie passiert sind und wer dieser Jesus ist, dass er eben diese prophetischen Worte erfüllt, damit die Juden nicht sagen können, er ist einfach irgendjemand gewesen. Und in dieser Geschichte von Matthäus, da finden wir dann das Vorkommnis, wie er schreibt da, dass Maria schwanger geworden ist. Und dann ist der Engel Josef erschienen. Das ist interessant. Beim Lukas steht dann, der Engel ist Maria begegnet. Hier wird der Engel, der Josef begegnet ist, erwähnt. Und was mir dann eben auch aufgefallen ist, die Geburt, die steht dann in Kapitel 1, Vers 25. Und das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus will, ja, dass die Geburt Jesu nur so ein Nebenfakt ist von dem Ganzen. Also die Autoren Matthäus und Lukas, die erwähnen das halt, weil es passiert ist, aber nicht, weil es der zentrale Punkt ist von dem, wovon sie reden. Und da steht in Kapitel 1, Vers 25, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Ja, das ist das ganze Ereignis, die Geburt, die wir in den Mittelpunkt stellen, wird hier mit einem Satz abgehandelt. Und alles andere sind eigentlich andere Themen, die er anspricht. Und gerade in Matthäus begegnen uns dann diese Weisen, die jetzt gerne so als diese drei Weisen dargestellt werden, wegen den drei Geschenken, leitet man das so ungefähr ab. Und ich möchte heute aus Lukas und Matthäus diese Gruppen, die da zu Jesus gekommen sind, ein bisschen beleuchten, weil ich denke, dass das für uns relevant ist. Also in Matthäus, da treffen wir die Gruppe der Weisen. In Lukas ist es dann die Gruppe der Hirten, der Schafhirten. Auch interessant, wie diese beiden Gruppen nicht in beiden Geschichten vorkommen, sondern jeweils bloß in einer. Aber ich lese mal kurz vor. Also Kapitel 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Und das finde ich so das Schöne daran, dass diese Leute, diese Weisen, wir wissen nicht viel über sie. Also wir wissen nicht mal, ob sie Juden aus dem Exil waren oder ob sie Heiden waren. Wir wissen auch nicht, aus welchem Land sie jetzt wirklich gekommen sind. Der Text kann man so vielfältig deuten. Aber wichtig ist, oder das, was wir wissen, ist, sie haben was mitgekriegt, sie haben was gesehen. Sie haben diesen Stern im Morgenland gesehen. Und sie sind gekommen, ihm zu huldigen, ihm die Ehre zu geben. Und das finde ich so beeindruckend, wenn wir sehen, wie Menschen, die Jesus noch nicht mal kannten, sich auf den Weg machen zu ihm. Menschen, die waren einflussreich, die waren mächtig. Deswegen sind sie auch dann zum König gekommen, sogar in Jerusalem. Das waren ja keine Bauern, die da mal durchs Stadttor gekommen sind, sondern das waren Leute, die die ganze Stadt in Aufruhr gebracht haben durch ihre Anwesenheit. Und diese Menschen haben sich auf den Weg gemacht wegen diesem Kind. Und da denke ich mir, machen wir uns so oft den Weg? Oder sind wir eher zu Weihnachten mit uns beschäftigt? Sind wir eher damit beschäftigt, ja, uns ein schönes Fest zu machen, uns Geschenke zu machen? Das finde ich ganz interessant. Wir lesen dann ja später, dass sie Jesus Geschenke gebracht haben. Und wir verdrehen das eigentlich genau, dass wir uns heute Geschenke machen. Also ich weiß nicht, wie viele Geschenke ihr für Jesus geplant habt. Ich muss sagen, tu mir das schwer. Aber genauso sollte es sein, dass wir Jesus die Geschenke bringen und nicht uns gegenseitig beschenken. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und da bin ich mir dann, als ich diesen Gedankengang so in der Vorbereitung hatte, ja stimmt, wir sollten eigentlich Jesus beschenken. Und da ist mir bewusst geworden, wir haben ihn ja. Also wenn du gläubig bist, wenn du eine persönliche Beziehung mit Jesus hast, dann haben wir ihm ja schon geschenkt. Nämlich unser ganzes Leben haben wir ihm gegeben. Wir haben ihm alles gegeben. Das war ja unsere Wiedergeburt. Wir sind mit ihm gestorben und wir haben unser Leben in ihm. Und ich denke, gerade zur Weihnachtszeit dürfen wir uns das bewusst machen. Wir haben schon alles ihm geschenkt und dann sollten wir ihm auch unser ganzes Leben widmen. Nicht bloß zu Weihnachten, aber ich nutze die Zeit heute, um das wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir jeden Tag unser Leben ihm schenken, weil es ihm gehört. Und das sehen wir dann, also ich lese jetzt hier sind ein paar Verse weiter. Da sind wir bei Kapitel 2, Vers 10. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude, also die Weisen. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und da sehe ich auch, es war sicher kein beeindruckendes Bild, also war es nicht vielleicht so schlimm oder so demütigend Jesu Geburt, wie es gerne dargestellt wird, aber es war einfach eine klassische Geburt, ein klassisches Kind, niemand Besonderes. Und trotzdem haben sie ihm gehuldigt, haben sie ihm die Geschenke, die sie vorbereitet haben, mitgebracht. Ich denke, sie haben ja nicht gewusst, wo sie hingehen. Vielleicht haben sie sich einen Palast vorgestellt, ein Baby, mit was reich gekleidet ist oder so. Und sie haben Jesus da gesehen und er war ganz anders als erwartet. Die Familie war anders als erwartet, da bin ich sicher. Und trotzdem haben sie ihm gehuldigt und erkannt, dass es jemand Besonderes. Sie haben diese Zeichen, die sie bekommen haben, ernst genommen. Und ich denke, das ist auch so bei uns. Kommen wir zu Gott, egal welche Erwartungen er erfüllt, die wir an ihn stellen oder nicht? Oder machen wir es immer abhängig davon, wie Gott seine Größe offenbart, wie Gott seine Herrlichkeit zeigt, dass er auf unser Gebet antwortet oder und so weiter? Oder wenn auch Gott mal still ist, wenn Gott nicht das tut, was wir erwarten, kommen wir dann trotzdem zu ihm? Geben wir ihm trotzdem diese Ehre, die ihm jeden Tag zusteht? Und jetzt bin ich von den Weisen, habe ich die Geschichte mal durchgenommen, aber ich habe diesen Zwischenteil, ihr wisst sicher, ausgelassen, wo sie in Jerusalem waren. Und da sehen wir eben das Beispiel, wie ich denke, auch vielen Christen geht das eben so. Als der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt, steht in Vers 3, und ganz Jerusalem mit ihm. Und dann hat er all die Leute versammelt, die sich auskennen, alle Religiösen, alle die den ganzen Tag lange Gebete sprechen und gesehen wurden und geehrt wurden als Verkündiger der Worte Gottes. Und die sind dann gekommen zum König Herodes und haben ihm alles erklärt, was sie so über den Messias wissen. Und da steht dann in Vers 5, sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Und das finde ich so interessant. Die haben das alles gewusst und erklärt dem Herodes und die wussten genau, wo das Kind dieser Retter herkommt. Aber sie sind nicht gegangen. Sie sind geblieben, wo sie waren. Und sie haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Sie haben zwar erklärt, ja, geht dahin und da kommt der, auf den wir warten, aber uns interessiert das nicht genug, um da selber nachzuschauen. Und das haben mich gefragt, warum? Warum haben sie nicht selber sich auf den Weg gemacht? Vielleicht war ihnen der Messias nicht wichtig. Vielleicht haben sie sich ja auch vor dem Herodes gefürchtet. Sie kannten ihn ja und haben sich schon denken können, wenn wir jetzt zu dem Messias gehen, wenn wir ihm die Ehre geben anstatt dem König, dass es Konsequenzen haben wird. Und das finde ich schon beeindruckend, dass die aus der Ferne gekommen sind, die haben die Ehre gegeben, aber die das Volk repräsentieren, die Generation, zu denen Jesus eigentlich geredet hat, gelehrt hat, sein ganzes Leben, die sind nicht zu Jesus gegangen. Die haben sich nicht auf den Weg gemacht, ihm die Ehre zu geben. Und es sollte auch für uns ein Weckruf sein, dass wir nicht bloß über Jesus Bescheid wissen, nicht bloß seine Geschichte uns anhören zu Weihnachten, sondern dass wir uns wirklich auf den Weg machen zu ihm. Dass wir eben uns nicht sicher und wohlfühlen in unserer Religiosität, in unserem Bibelwissen oder dass wir heute mal kurz im Gottesdienst waren, sondern dass wir wirklich uns auf den Weg machen, ihm zu begegnen und ihm die Ehre zu geben. Das ist das, was hier in dieser Geschichte herauskommt. Dann möchte ich jetzt wechseln zum Lukas-Evangelium. Da sind wir auch wieder im Lukas Kapitel 1, Kapitel 2. Lukas schreibt ganz was anderes. Also er schreibt mit einem ganz anderen Hintergrund. Er schreibt das sehr geschichtsinteressiert, wissenschaftlich. Also das ist ganz interessant, weil er auch sehr viel über Johannes mit reinbringt in die Geschichte und dann immer so ein bisschen hin und her wechselt zwischen Jesus und Johannes, dem Täufer. Also ihm ist gar nicht so wichtig, jetzt bloß theologische Fakten reinzubringen, sondern einfach die Geschichte, wie sie abgelaufen ist, darzustellen. Und er erwähnt eben eine andere Gruppe, wie ich schon erwähnt habe, wie er sie wohl kennt. Und das sind diese Hirten. Und da lesen wir erstmal in Kapitel 2, Vers 1, also da machen sie sich erstmal auf den Weg. Es geschah aber an jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Also machen sich Josef und Maria auf den Weg nach Bethlehem, damit das Wort erfüllt wird. Und da sehen wir auch, wie gewaltig Gott eigentlich ist, dass er genau zu diesem Zeitpunkt das in die Wege leitet, dass die Prophetie schlussendlich erfüllt wird. Also das sehe ich auch so. Egal, was wir jetzt an Prophetischem über die zweite Wiederkunft Jesu lesen, es wird alles von Gott noch gerichtet werden, wie er es haben möchte, dass es am Schluss genauso stattfindet. Und auch wenn wir das jetzt nicht sehen, können wir uns da absolut überzeugt sein von jedem Detail, dass es eintreffen wird. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Und es ist ein längerer Zeitraum, also das kann sicherlich ein Jahr gewesen sein, wo jeder die Möglichkeit hatte, dahin zu gehen. Ich meine, wenn wir uns die Geschichte anschauen von den von den Weisen, die gekommen sind zu Jesus, dann sagen Theologen auch, dass es bis zu 2 Jahre nach der Geburt gewesen sein könnte. Also ein langer Zeitraum eigentlich, den sie da hatten. Ist nicht alles so auf einmal passiert. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 6. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, entwickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Also da wird wieder die Geburt beschrieben. Hier haben wir sehr viele Bilder, die man sehr gut interpretieren kann, aber heute habe ich nicht so viel Redezeit, da fokussiere ich mich daher auf andere Dinge. Das ist ganz interessant, die Krippe kann man ja erwähnen, wird in Jesaja 1, Vers 3 noch erwähnt. Das fand ich spannend. Da könnt ihr euch gerne zu Hause weiter damit beschäftigen. Und dann kommen wir schon zu den Hirten. Und die kommen jetzt direkt nach der Geburt. Da lesen wir in Vers 8 bis Vers 14. Es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und diese Hirten ist auch wieder so ein Thema, wer das jetzt sein soll. Man kann sagen, wenn man sehr, sehr späte rabbinische Quellen nimmt, dass es so geächtete oder niedrige Menschen im Volk waren. Wenn man sich die Bibel anschaut, waren es einfach die klassischen Menschen, die damit dargestellt werden sollen und keine besonders abgelehnte Gruppe oder so. Ich möchte bloß ein paar Eindrücke oder Gedanken weitergeben, damit der Text nicht immer so klassisch wirkt und man schon weiß, was gemeint ist oder wie es zu lesen ist. Es gibt viel, wo man sich Gedanken machen kann, wie es zu interpretieren ist, und das finde ich immer so spannend. Also möchte ich euch auch ermutigen, selber euch Gedanken zu machen oder selber Nachforschungen zu machen, wie die ganzen Dinge oder auch die Symbolik und so weiter in den Geschichten zu interpretieren wäre oder man es machen könnte. Und dann sagt dieser Engel, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Da wird wieder der Fokus eben gelegt, wie ich gesagt habe, nicht auf eine Geburt, sondern ein Retter, der Christus. Das steht hier im Vordergrund. Der ist gekommen, geboren. Und dann erklärt er das eben. Und dieses sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und das finde ich so spannend, wie der Engel das beschreibt ihnen die Information gibt. Und dann gehen die Engel wieder, es kommen dann ja noch eine ganze Himmelsschar. Aber die Hirten sind dann von selber drauf gekommen, sich auf den Weg zu machen. Denen wurde nicht der Auftrag gegeben, geht dahin. Das haben wir auch bei den Weisen nicht gehabt. Die haben das gesehen, die haben sich damit beschäftigt mit den Sternen und so und dann dieses Zeichen gesehen und dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Und so auch die Hirten, die sind einfach von selber gegangen, aus eigenem Antrieb. Sie hat das interessiert. Das war so ihr Herz dafür, das zu machen. Die haben was gehört und jetzt sind sie zu ihm gegangen. Und das ist eben das, was ich euch heute weitergeben möchte, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir uns nicht erst von irgendjemandem auffordern, geh doch ins Gebet, geh doch zu Christus, sondern dass wir wirklich das Herz haben. Wir hören, wir wissen von ihm, wir kennen ihn ja auch persönlich, bin ich überzeugt, und dann sollen wir uns doch auch auf den Weg machen zu ihm. Weil, wie auch mein Titel ist, sei bereit für Christus. Er ist einmal gekommen und er wird genauso wiederkommen. Also wenn wir uns heute auf den Weg zu ihm machen, dann sind wir bereit für seine Wiederkunft, dann sind wir bereit für ihn. Und das sind diese zwei Gruppen oder eigentlich die 3 Gruppen. Wir haben ja auch die Schriftgelehrten gesehen, die nicht gekommen sind, die waren nicht bereit für Christus, die waren beim ersten Kommen nicht bereit und die werden wohl auch beim zweiten nicht bereit sein. Aber wir können lernen, dass wir uns den Hirten und den Weisen anschließen und bereit sind, damit wir auch bereit sind, wenn er dann schlussendlich wiederkommt. Und das ist so meine Botschaft. Ja, für mich und für uns alle, denke ich, dass wir uns bereit machen. Amen.